Tratsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Hallihallöchen, ihr Lieben.
Tarek hat den Hallihallöchen-Remix gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Tratsch und Tacheles.
Yes, Hadi, was soll ich sagen? Wir sind Nobelpreis.
Woohoo!
Beziehungsweise wir beiden sind auch nominiert für den Friedensnobelpreis. Dass ich das noch erleben darf.
Ich gratuliere dir herzlich,
Tarek,
zur Nominierung.
Ich meine, es wird auch langsam mal Zeit.
So, das.
Ich habe mich immer gefragt, wann rufen die mich endlich mal an, dass ich nominiert bin? Denn Frieden stiften ist ja mein Ding.
Das ist quasi dein zweiter Name, ja.
Und jetzt ist es soweit. Aber ja, wir machen ein bisschen Scherzi-Berzi-Butzi, denn die Black Lives Matter-Bewegung ist für den Friedensnobelpreis nominiert.
Tada! Und damit claimen auch Tarek und ich diesen Preis
voll
für uns.
Auf jeden Fall.
Zu Recht, finde ich,
ja,
auch.
Ich auch.
Ja? Das darf dann jeder schwarze Mensch auf dieser Welt uns gleich tun, finde ich.
Ja.
Sehr schön, finde ich das. Aber erstmal an dieser Stelle möchte ich allen, wenn wir schon mit der Black Lives Matter Bewegung anfangen, uns allen einen schönen Black History Month wünschen.
Oh, ist es soweit?
Ja.
Heute ist der erste, stimmt.
Heute ist der erste, man muss der Vollständigkeit halber sagen, dass wir diese Sendung immer, also den Podcast immer einen Tag vor Ausstrahlung aufzeichnen. Das heißt, für uns ist jetzt Montag, der 1. Februar. Damit geht der Black History Month los. Wenn ihr das hier hört, dann ist Dienstag der 2. Februar oder eben eine der folgenden Februartage. Aber just in diesem Augenblick fängt der Black History Month an. Er kann nicht mit tolleren News beginnen als eben der Nominierung der Black Lives Matter Bewegung für den Friedensnobelpreis. Ich finde das total fein. Also insofern einen schönen Monat uns. Ihr habt schon mal alles richtig gemacht, indem ihr eure Zeit jetzt zwei schwarzen Perspektiven schenkt.
Zwei schwarzen sexy Perspektiven.
Miau.
Und das heißt also, ich bin Friedensnobelpreis und ich habe jetzt aber auch den ganzen Monat lang das Sagen.
Ja, du hast die Fläche, nutze sie für kluge Dinge, die dem Allgemeinwohl dienen und so weiter und so fort. Das machen wir hier in Tratsch und Tacheles.
Ich meine, kluge Dinge machen wir, ja, du sagst es schon, die machen wir immer. Letzte Folge ging es ja um die Serie Bridgerton und was soll ich sagen, in der aktuellen Ausgabe von der OK, diese kleinen Copycat-Mäuschen da, ne, haben die natürlich jetzt auch das Thema Bridgerton aufgegriffen, aber anstatt wie wir über Colorism zu sprechen oder über Repräsentation oder über all die wichtigen Dinge, die wir gesprochen haben und fragt sich, wird der Hauptdarsteller
Reggie Jean Page,
wird er aussteigen, denn die OK weiß, der Familie von dem lieben Jean waren die Sexszenen, diese wilden GV-Szenen ein bisschen zu krass. Mhm. Der hat richtig Ärger bekommen scheinbar und jetzt steht ein bisschen im Raum, kann er überhaupt bei der zweiten Staffel, denn es wird eine zweite Staffel geben, auch endlich mal wieder gute Nachrichten,
ja,
wird er noch mit dabei sein können? Fragt sich die OK.
Das ist eine ganz unsinnige Frage. Natürlich wird er weiter dabei sein. Was soll das?
Ich meine, ich hätte ja nichts dagegen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, auf GV kann ich nicht nur in meinem Privatleben mittlerweile sehr gut verzichten. Nein, ich kann auch auf GV in Serien gut verzichten. Aber worauf ich nicht verzichten kann, liebe Hadi, ist das tolle, tolle Feedback, was wir hier immer bekommen von euch, von den weltbesten ZuhörerInnen.
Das stimmt. Wir haben vor allen Dingen auf diesen Talk zu Bridgerton wirklich unfassbar viel Resonanz erfahren. Viele von euch haben uns mitgeteilt, dass ihr Blick für manche problematische Themen auf Bridgerton geschärft wurde. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und gleichzeitig gab es aber ganz, ganz viel tollen Input, der auch uns persönlich weitergebracht
Total.
Hat.
Und wir wurden darauf hingewiesen, dass es HistorikerInnen gibt, die der Meinung sind, dass die Königin Charlotte, die eine reale Person ist, die einzige wirklich reale Person aus Bridgerton, die sagen, es könnte sein, dass Charlotte schwarz gewesen wäre, schwarze Vorfahren gehabt hätte. Und dieses Wissen hatten die MacherInnen der Serie von Bridgerton und sie wollten quasi mit dieser schwarzen Königin zeigen, wie die Londoner Upper Class hätte aussehen können, wenn Charlottchen wirklich schwarz gewesen wäre und wenn sie ihre Privilegien für andere Schwarze genutzt hätte. Als ich das nochmal erfahren habe, ich meine, ich war ja eh schon Team Bridgerton, ne? Aber da habe ich dann gesagt, Leute, das ist jetzt auch noch wissenschaftlich bewiesen. Ich lerne hier nicht nur, dass ich keine GV mehr will, sondern ich lerne auch, aus historischen Kontexten heraus.
Toll.
Also ich war begeistert.
Ja, ich finde das auch super. Ich würde nur eine Sache umformulieren, wie gesagt, wenn sie ihre Privilegien genutzt hätte, wenn sie ihre Privilegien hätte nutzen können vielleicht, oder?
Oha, die, du ja. bist aber wieder...
Ja, weil jetzt also muss man ja immer sehen, ich glaube
jetzt
schon,
dass... Jetzt beim Black History Monat legst du nochmal einen drauf, ne?
Den
legst du
richtig, bam, 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 bam. Ne?
Da sprießt es.
Ja, aha, es ist so schön. Aber von der einen Königin zur anderen Königin, die jetzt ihren Tratsch der Woche ausbreiten darf.
Tareks Tratsch der Woche.
Bei Königin dachte ich erst so, wen meint sie denn wohl? Meint sie etwa mich? Und dann habe ich geguckt und sie meinten mich.
Mhm.
Ach, aber es geht ja gar nicht so wirklich um mich. Ich muss mich kurz sammeln. Ich bin ganz bisschen.
Aber es ist dein Tratsch der Woche.
Du hast vollkommen recht, Hadi. Ach, Hadi, du bist heute wirklich mal wieder, ne? Also zucker, zuckersüß. Passt auf, Leute. Mein Tratsch der Woche ist alles andere als zuckersüß. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, Leute, ich möchte es ein bisschen leichter haben. Ich möchte ein bisschen, ne, mal ein bisschen Chili Vanilli und ich will mich nicht mehr so viel ärgern. Mhm. Und dann gucke ich mir die Okay und die InTouch an. Ich meine, man braucht ja gar nicht reinzugehen, ne, mit der Idee, dass man sich nicht ärgern könnte, denn man ärgert sich natürlich sofort von Beginn an und ich habe es auch wieder getan, denn Okay und InTouch, das große Thema bei beiden Zeitschriften sind Schönheits-OPs. Und was machen diese beiden Magazine? Sie gucken sich an, Vorher-Nachher-Geschichten. Mhm. Sie, entweder wissen sie, dass die jeweilige Person eine Schönheits-OP hatte, also eine berühmte Person natürlich, oder sie mutmaßen, dass diese Person eine Schönheits-OP haben könnte. Allein schon bei diesem Vorher-Nachher-Moment ist einfach sehr unangenehm, so Menschen unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, hat sie nicht. Mhm. Und ich sage ganz bewusst, hat sie, denn dieses Vorher-Nachher-Ding ist schon nervig. Aber es werden auch einfach nur Personen herausgenommen, die als weiblich gelesen werden. Und es gibt eine Person in der Okay, die nicht weiblich ist. Und das ist Mickey
Rourke.
So, Hadi muss diesen Nachnamen sagen, denn ich spreche hier kein Englisch mehr. Denn ich werde hier geschämt, beleidigt und ja, zum Weinen gebracht. Deswegen danke dafür, liebe Hadi. Also er ist quasi der einzige Mann. Ansonsten ist in der Okay mit dabei Kylie Jenner, Madonna, Bella Hadid. In der InTouch sind mit dabei die Katzenberger, Ann-Kathrin Götze und Sylvie Mais, neben anderen berühmten Personen. Und die InTouch hat es sogar zu ihrer Titelstory gemacht. Und der Titel, da bin ich schon so InTouch, am liebsten würde ich dich umarmen, aber ganz, ganz fest. Und zwar...
Fester als geliebt ist InTouch.
Und zwar... Beauty-Wahn für TV und Instagram, für Likes und Geld, schrecken sie vor nichts zurück. Schrecken diese Frauen vor nichts zurück. Und dann denkt man sich so, was haben die denn gemacht Schlimmes? Wen haben die denn die Treppe runtergeschubst, ja, für eine Rolle? Nein, sie haben einfach nur eventuell, wir wissen es ja gar nicht bei allen, eventuell eine Schönheits-OP gemacht. OMG. Und da war ich so...
Ja, verstehe ich sehr.
Nervt mich einfach.
Es ist einfach, weißt du, die haben ja wirklich niemandem wehgetan. Die haben an sich einen Akt performt oder performen lassen, wo man auch so denkt, ja, lass sie halt. Also es ist ihre
machen.
Ganz persönliche Entscheidung. Was
Voll.
Ist denn das Ding? Also ja, aber gut. Mhm.
Aber es geht noch weiter, liebe Hadi, denn die InTouch wäre nicht die InTouch, wenn es nicht nochmal eine kleine Kerbe mehr gibt. Denn... Die InTouch tut jetzt einen darauf und sagt, alle Stars, alle weiblichen Stars, sehen gleich aus. Alle wollen perfekt sein und das setzt natürlich, denn die InTouch macht sich natürlich nur Sorgen, das setzt natürlich auch junge Menschen unter Druck. Und dann war ich so, Momentchen mal, liebe InTouch, ne? Wer ist denn hier immer Head of Body Shaming? Ich meine, das einzige Zeichen, was die InTouch ihren weiblichen LeserInnen gibt, ist ja wohl, wenn du als Frau gelesen wirst, dann kannst du schlank sein. Und wir machen dich fertig. Wenn du dick bist, dann machen wir dich erst recht fertig. Wenn du Schönheits-OPs machst, eventuell, weil du so ausschauen willst, wie wir dich gerne haben wollen, dann machen wir dich auch fertig. Also am Ende machen wir dich einfach immer die ganze Zeit fertig, weil du kannst es niemandem recht machen. Und da war ich so, oh, ich ertrag das nicht mehr.
Ja.
Lass doch einfach die Körper von Menschen, ganz besonders die Körper von Menschen, die sich als weiblich definieren oder als weiblich gelesen werden, lass doch diese Körper einfach in Ruhe. Und wenn eine Person sich das ganze Gesicht von oben bis unten voller Botox machen will, die Brüste voller Silikon hat, dann würde ich doch sagen, go for it.
Mhm.
Wenn es dich glücklich macht. Solange du nicht sagst, alle Menschen müssen das komplette Gesicht voller Botox haben, würde ich sagen, das ist deine Entscheidung und ich kann für mich entscheiden, möchte ich ein bisschen Botox haben, möchte ich keins haben. Also das sind doch Entscheidungen, die mich betreffen und nicht das Außen.
Ich bin voll bei dir und was ich aber noch einen Schritt weitergehend immer auch problematisch finde, ist, dass wir einfordern, von eben hauptsächlich weiblich gelesenen Personen, dass sie uns das auch komplett offenlegen. Also wenn sie haben was machen lassen, dann verlangen wir von denen, dass sie das thematisieren, dass sie uns das mitteilen, dass sie dann so öffentlich dazu stehen, auch wenn die Person das aus einer Vielzahl von Gründen, hinter denen wir gar nicht stecken oder hinter die wir auch nicht steigen können, aus denen sie das vielleicht nicht machen möchten. So, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Gleichzeitig aber auch als Frau und vor allen Dingen auch als Mutter einer Tochter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich es durchaus ein bisschen problematisch, dieses Schönheitsideal, was auch forciert durch natürlich die sozialen Medien und so weiter und so fort vorherrscht, wie früh junge Menschen diesem Bild auch ausgesetzt sind. Und das trifft, finde ich, in der Zwischenzeit natürlich immer noch vermehrt weiblich gelesene Personen, aber eben auch immer mehr männlich gelesene Personen so und männlich sich als männlich identifizierende Personen, die auch davon nicht verschont bleiben, so dass sie diesen Bildern ausgesetzt sind, die fern von jeder, ich will nicht sagen Realität sind, weil das ist ja auch eine Realität, aber fern von jeder Natürlichkeit so. Und das finde ich dann schon schwierig, weil das natürlich schon den Blick auf sich selber irgendwie verstellt oder verbaut oder so einen ganz, ganz realistischen Blick auf sich selber gar nicht wirklich mehr möglich macht. Und das finde ich schon schwierig.
Ich finde das einen super wichtigen Punkt, weil natürlich ich aus meiner Perspektive heraus, ich meine, ich bin cis, ich bin männlich, ich meine, ich bin queer, ich bin auch schwarz, das heißt, ich habe schon auch Ahnung davon, was Diskriminierung bedeutet. Und nichtsdestotrotz betrachte ich das auch als Single und als jemand, der keine Kinder hat. Mhm. Das heißt, mein Blick auf Schönheits-OPs, meine Perspektive darauf, ist natürlich auch eine, ich würde nicht sagen begrenzte, aber einfach auch Teil meiner Lebensrealität. Und was mich einfach so daran stört, ist, die Tatsache, natürlich setzt das auch besonders junge Menschen unter Druck, aber warum tut es das denn? Nicht, weil eine Person sich entscheidet, eine OP zu machen, sondern weil alle rumherum, InTouch und Co., aber auch wir als Gesellschaft, das zu einem Thema machen, ja, das dann auch oft sehr überhaupt nicht wertschätzend machen und das sendet komplett die falschen Signale, besonders auch an junge Menschen. Also dieses Gefühl, was ich vorher meinte, von egal was ich hier eigentlich mache, solange ich nicht diesem einem Schönheitsideal entspreche, was die Gesellschaft sich für mich ausgedacht hat, kann ich eigentlich nur verkacken. Und deswegen würde mir einfach wünschen, dass Schönheit, dass Natürlichkeit, dass Perfektion einfach etwas ist, wo wir alle mitarbeiten können. Genau. Schwarze Menschen, weiße Menschen, dicke Menschen, schlanke Menschen, Transmenschen, Intermenschen, nonbinäre Menschen. Dass wir alle irgendwann zu einer Idee von Schönheit kommen, die so persönlich ist, weil konstruiert und alle anderen Formen von Schönheiten nicht als mehr oder weniger gemacht werden. Und dann ist es doch wirklich relativ Schnurzpiepe, ob für die eine Person eher ein Plastik- und Schönheits-OP und wirklich auch ein sichtbarer, also wirklich das Sichtbare von ich habe hier was machen lassen, Schönheit ist. Und das dann auch für die Person ist das natürlich. Mhm. Für die Person ist das normal.
Ja.
Und deswegen, ich will das einfach nicht mehr gegeneinander aufwägen.
Es ja, gibt Schönheit. Gegeneinander ausspielen auch.
Ausspielen,
ne?
Auch. Ja. Mach, was du willst. Es ist dein Körper. Mach es, aber mach es für dich. Und jemanden in den Kopf zu gucken, ob das jetzt die Person aus vermeintlichen freien oder nicht Stücken gemacht hat, das können wir alle leider nicht tun. Das können wir nur bei uns selber.
Da denke ich auch manchmal so die Hypocrisy auch, ne, wo ich mir denke, also wie könnt ihr es denn wagen, jetzt hier plötzlich den Zeigefinger zu heben und so einen auf Moral zu machen, wenn ihr es doch seid, die Menschen regelmäßig auch vielleicht gegen ihren freien Willen und so diesen gesellschaftlichen Druck verspürend, ja, sich diesen Eingriffen auch unterziehen. Wenn wir Frauen und Menschen, die einfach vor unseren Augen, also in den Augen der Öffentlichkeit altern, wenn wir denen diesen natürlichen Prozess des Alterns irgendwie so absprechen, indem wir sie konservieren wollen und so weiter und so fort, die ja auch ständig mit sich und dem jüngeren Bild von sich konfrontiert sind und dann eben auch die eigene Vergänglichkeit so spüren. Ich finde es voll normal, wenn ich mir so Bilder von mir selber auch so angucke, wie ich früher mal aussah, fällt es mir in so einer Zeit, die mir irgendwie ständig suggeriert, irgendwie ich bleibe immer jung, auch schwer diesen Prozess des Alterns irgendwie zu akzeptieren, so, ne? Ich tue es natürlich so, aber
man muss das auch nicht. Also nee, machen wir uns nichts vor, ich bin offen für Botox. Mhm. So, ich mache mir auch bald das Augenlid.
Lässt du dich straffen?
Lass ich mir straffen? Mhm. Ich lasse mir an der Lippe da oben diese komischen Falten wegmachen. I'm open. Mhm. Let's do. Und ich finde es aber auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute sagen, ich möchte nicht altern.
Ja.
Ich möchte das einfach nicht haben. Aber genauso in Ordnung ist es auch, wenn Leute sagen, diese Falten gehören zu mir. Das ist meine Idee von Schönheit. Hadi, ich merke schon, wir beide, ne, wenn wir einmal anfangen hier zu plaudern, ne, wir klein Plaudertäschchen, ne, dann können wir nicht mehr aufhören. Aber Hadi, wir machen hier mal einen kleinen Stopp.
Ja.
Denn ich würde mal sagen, das Thema ist so groß, ich spüre dabei uns beiden, dass da wirklich was passiert. Und deswegen lass uns doch mal in einer der weiteren Folgen über das große Thema Selbstoptimierung sprechen.
Ja.
Und da passt das auch noch alles mit rein. Und dann gehen wir da richtig tief rein und am Ende spritze ich dir Botox.
Ah!
Und jetzt würde ich mal sagen, Hadi, bist du ready für deinen Tratsch?
Ja, bin ich.
Hadis Tratsch der Woche.
Weil der tatsächlich auch mit jemandem anfängt, der über sich ganz oft lesen und hören muss, dass er zu alt ist, um irgendwie ein Amt auszuführen und so weiter und so fort. Die Rede ist nämlich von Joe Biden.
Ah, Joey.
Es ist ja Joey, der wurde ja immer darüber diskutiert, ob der überhaupt noch fit genug ist, Präsident der USA zu sein. Fakt ist, er ist es seit ungefähr 2 Wochen, glaube ich. Und ich weiß, dass es ein bisschen weiter weg ist schon, gefühlt zumindest, aber wir holen es trotzdem nochmal kurz nach. Und zwar die Inauguration, die Amtseinführung, die ich, ausgehungert, wie ich nach Unterhaltung und irgendwie Live-Performance und Live-Musik bin, geguckt habe, als ob es ein Festival wäre. Es war so verrückt. Ich habe dann auch natürlich irgendwie gleich parallel mit Freundinnen so Chats gehabt, wo wir alles Mögliche diskutiert haben über Outfits, Performances, Liedtexte und so weiter und so fort. Es war schon toll. Es hat Spaß gemacht und ich habe aber auch tatsächlich gedacht, weil es ja auch noch so ein Festival abends gab, bei dem dann Katy Perry einen Wahnsinnsauftritt hatte und so weiter und so fort. Lady Gaga hat die Nationalhymne gesungen und so in einem Outfit, bei dem ich auch dachte, das kann halt auch nur Lady Gaga machen. Ich habe es geliebt. Alles daran habe ich geliebt und musste dann doch schon feststellen, dass das verrückt ist, wie AmerikanerInnen diese Verschmelzung von Politik und Popkultur schaffen.
Ja.
Ja? Also, dass das ja auch zu keinem Zeitpunkt vielleicht durchaus mal auch für deutsche Augen befremdlich oft wirkt, aber ja nicht irgendwie unangenehm oder peinlich so. Das wird mit einer Selbstverständlichkeit zusammengebracht, dass ich mir überlegt habe, wenn wir jetzt im Herbst eine neue Bundeskanzlerin, wahrscheinlich wird es ein Mann eher, wählen, ja, und diese Person dann ins Amt eingeführt wird, ob wir uns auch so eine Show vorstellen können.
Ja,
und wenn ja,
toll.
Ja, nee, ich finde es nämlich nicht toll. Ich glaube, es wäre total strange und ich wäre so, oh, ich weiß nicht, ob ich das alles möchte, dass da so dann vor dem Bundestag so eine große Bühne aufgebaut wird und dann performt da ja wer eigentlich, weißt du? Das wäre das nicht total...
Ich könnte die Hymne singen.
Würdest du?
Würde ich sofort machen. Das wäre doch toll.
Ich würde es auch toll finden.
Weißt du, wie Deutschland ausflippen würde, wenn ich die Hymne singen würde? Dann wäre mal wieder einiges los hier.
In einem Kleid, gib dir das mal.
Ja.
Ich fühle es auch.
Ich fühl's.
Am ganzen Körper. aber tatsächlich habe ich da so drüber nachgedacht, wie das denn zusammengeht. Weißt du, ob wir bei uns auch in der Lage sind, Politik und Popkultur zusammenzubringen, ob wir dazu auch in der Lage sind, das dann so zu akzeptieren. Und gerade jetzt, wo wir auch so auf den Black History Month nicht mehr zugehen, sondern schon jetzt quasi drin sind, zu gucken, wie das überhaupt so funktioniert mit Popkultur und politischen Messages, weißt du? Ob das sich miteinander vereinbaren lässt. Und da hatte ich dann letzte Woche auch noch so ein Erlebnis, wo es um diese Zusammenführung von Politik und politischen Messages und Mode als Teil der Popkultur ging. Und zwar wurde die neue Show von Vêtements in Paris, glaube ich, gezeigt. Und da gab es durchaus das ein oder andere Kleidungsstück, das irritiert hat. Und das ist ja jetzt bei Vêtements durchaus so, dass das ja zur Brand Identity auch gehört. Also das gehört zu dieser zur Identität dieser Marke, die Provokation und ein bisschen eben auch, ich möchte jetzt nicht sagen,
wir
der
Eklat. Wir denken an die DHL-Geschichte.
Und so weiter und so fort.
Polizei.
Also in den meisten Fällen denken die sich da schon was dabei. Aber jetzt gab es so ein paar Teile dieser sehr, sehr großen Kollektion, muss man noch dazu sagen. Das war die für Herbst, Winter 2021. Da gab es einige Stücke, die so mit blauer Farbe verziert waren. Und da hat der Chefdesigner in einem Zoom-Interview gesagt, weil es halt einfach auch Corona ist immer noch, hat er gesagt, dass er sich da hat inspirieren lassen von den Klamotten, die er bei einigen Protestierenden in Hongkong gesehen hat. Die wurden nämlich von der Polizei oft mit blauer Farbe besprüht, um hinterher auch noch identifizierbar zu sein. Mhm. So, die hast du dann eigentlich im Grunde genommen wiedererkannt, weil diese blaue Farbe war wahnsinnig schwer wegzubekommen. Die hatte zum Teil auch so ätzende Bestandteile, Scheiße, die so für Hautirritationen gesorgt haben und so weiter und so fort. Also das heißt, du hast die Leute damit sichtbar gemacht, so, ja. Und davon hat er sich, von diesen Bildern hat er sich also quasi inspirieren lassen und hat das dann da eingebaut. Und das, muss ich dir ganz ehrlich sagen, didn't sit well with me. So, weißt
ja,
du,
warum?
Das saß mir irgendwie so quer, weil ich dachte, ich verstehe ja, wenn Popkultur oder eben auch in dem Zusammenhang dann so Mode sich auf solche Themen setzt, weil das ja auch so eine Art Haltung suggeriert und so. Und gerade im Bereich der Kunst ist ja auch diesen Künstlern, und ich würde jetzt zum Beispiel den Chefdesigner von Vêtements einfach mit dazu zählen, frei steht, wo sie sich und wie sie sich inspirieren lassen. Das kann man ja keinem vorwerfen. Aber diesen Aspekt so rauszunehmen, ihn dann auch nicht weiter zu kontextualisieren, sondern einfach nur so als losgelöstes Gimmick fast in der Kollektion zu verwenden, damit wir was haben, worüber wir sprechen und worüber wir uns ärgern können, das fand ich problematisch. Ich fand eben auch problematisch, weil es ja nicht einfach nur irgendwie so ein Statement ist und diese Leute gehen dann nach Hause und leben dann sozusagen in Frieden, sondern die Proteste in Hongkong, die haben wirklich auch natürlich Menschenleben gekostet, aber viele der Menschen, die sich da engagiert haben, die müssen mit hohen Haftstrafen rechnen und so weiter und so fort. Und dann eben zu sagen, oh, ich verarbeite das in einer Kollektion, die irgendwie viel auf Provokation ausgelegt ist, das fand ich tricky, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, Ich fühle dich und die Kritik total, denn ich finde es immer wichtig zu gucken, was passiert da? Wird da gerade was irgendwie instrumentalisiert? Welche Aufgaben haben eigentlich Marken? Bla 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 bla. So, ich würde aber mal sagen, die ganze Zeit kommen Leute und sagen, Mode ist oberflächlich. Mode ist einfach nur für das schöne Sein. Mode hat keine Message. Mode ist nicht politisch. Dann gibt es mal hier und da, lass mir mal die Motive jetzt mal außen vor, denn wir können nicht in die Köpfe der Vêtements-MacherInnen gucken, was jetzt auch deren Background sind. Wie viel Verbindung haben sie zu den Protesten in Hongkong? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Wir mutmaßen einfach, da sind elitäre ModedesignerInnen, die Sachen für elitäre Leute machen. Und elitär heißt scheinbar keine Ahnung vom politischen Strukturen. Mhm. Würde ich mal einen Moment sagen, stopp mal. So. Das ist nämlich etwas, was wir ihnen vorwerfen, was wir gar nicht wissen. Ich bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin um jedes politische Statement froh, weil Mode einfach schon immer politisch war und immer politisch ist. Ich behandle eine Marke anders als den Deutschen Bundestag. Mhm. Ich habe an den Deutschen Bundestag andere Erwartungen, als ich das an eine Marke wie Vêtements habe. Wenn aber Vêtements oder andere Marken ihre Kunst, und es ist auch eine Form von Kunst, für politische Zwecke nutzen, dann finde ich das erstmal gut, weil es auch eine Form von Sichtbarkeit macht. Mhm. Und vielleicht gibt es Vêtements-KäuferInnen, die vielleicht elitär sind. Ja, vielleicht gibt es Leute, die zum allerersten Mal durch diese Klamotte, wir wissen es ja nicht, darüber nachdenken, was es heißt, wenn man bei Protesten ist, wo es ums fucking Leben geht und wo es nicht um eine fucking Vêtements-Jacke geht. Mhm. Vielleicht passiert was bei den Leuten. Ich möchte einfach nicht immer allen Leuten unterstellen, dass nur weil sie aus gewissen Kreisen kommen, die gewiss auch privilegiert sind, dann alles, was sie tun, aus Unwissenheit oder aus reiner Provokation machen.
Du hast natürlich wie immer komplett recht, weil du natürlich auch fantastisch und toll bist, Tarek. Ich möchte an der Stelle wirklich nochmal ganz kurz auch in Perspektive rücken, dass ich hier Demna Gvasalia gar nichts unterstellen möchte. Das ist nämlich ein hochpolitischer Mensch, das glaube ich ihm schon. Der ist geboren in Georgien im Alter von 12, während eines Bürgerkriegs auch geflohen und so weiter und so fort. Also der hat durchaus auch in seiner Biografie Momente, die ihn zu einem politischen Menschen machen können. Du hast auch 100% recht, wenn du sagst, was erwarten wir denn da eigentlich von Modefirmen? Und ich bin immer auch dafür zu sagen, hey, wann auch immer wir eine politische Message unterbringen können, schön und gut. Und super, mach es, go for it. Ich glaube, an der Stelle ging es mir einfach nur ein Stückchen zu weit, weil Protestkultur und wie sie sozusagen vom Kapitalismus auch gekapert wird manchmal so, ne? Da fange ich jetzt auch schon wieder an, so ein bisschen zu schwitzen, weil ich finde es tricky, wenn diese Grenzen so verschwimmen und man da irgendwie so, ach ja, vielleicht im Fall von Vêtement auch Provokation, der Provokation willen macht, so dass es so, aber man kann es nicht, es ist halt so, it doesn't sit well with me. Deshalb habe ich ja diesen Ausdruck auch gewählt. Ich finde es ein bisschen schwer, das wirklich auf sowas ganz Greifbares runterzubrechen, ja, sondern es ist so, fühlt sich das richtig an.
Also Leute, zum Mitschreiben, liebe Vêtement-MacherInnen, denn ihr hört ja natürlich wieder gerade alle zu, ihr kleinen Mäuskins, ne? Also Hadi wird nicht von Vêtement ausgestattet. Nee.
Ich werde ich wahrscheinlich auch nie wieder.
Nach den Gedanken, die du gerade mit uns geteilt hast, auf jeden Fall nicht. Aber liebe Vêtement-Leute, ne, schreibt mir eine DM auf Insta. I'm ready für alle Kooperationen.
Aber wir können es ja auch runterbrechen. Also wir müssen uns ja jetzt nicht in diesem High-Fashion-Bereich aufhalten, um über Mode, Verantwortung, Kapitalisierung von oder Monetarisierung von Protestkultur und so weiter und so fort zu sprechen. Es gab in der letzten Woche auch eine Meldung, die komplett durch die Decke gegangen ist. Und da ging es um H&M, die im Zuge der Krise viele MitarbeiterInnen entlassen müssen. Und da trifft es vor allen Dingen aktuell junge Mütter. Und da war der Aufschrei auch groß. Vor allen Dingen, weil man in dem Zusammenhang nochmal rumgeguckt hat und gesagt hat, ja, aber H&M ist ja eh auch schon länger problematisch. Die Produktionsstätten und Produktionsweisen sind nicht immer unbedingt fair. Und wie fair können denn überhaupt solche Konzerne sein? Und so weiter und so fort. Da wurde auch viel diskutiert drüber.
Ja, und Hadi, es wird dich, glaube ich, nicht mehr überraschen, dass auch ich da wieder ein bisschen zwiegespalten bin. Denn die eine Sache ist, möchte ich, dass Menschen, die Kinder haben, in Krisenzeiten von einem großen Konzern, dem es gar nicht so schlecht geht. Denn die Zahlen von H&M sind jetzt natürlich wie viele andere Zahlen nicht so optimal, wie sie sonst mal waren, aber jetzt auch nicht so katastrophal. So.
Die Entlassungen betreffen vor allen Dingen den stationären Handel, der natürlich in den letzten Monaten und im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten sehr gelitten hat.
So. Aber auch wenn es sich rechtfertigen würde, möchte ich natürlich niemals, dass Leute entlassen werden. So. Gerade nicht Menschen, die vielleicht auch prekär leben, die alleinerziehend sind, die eher weiblich sind. Denn das sind ja eventuell die Leute, die ja H&M noch nicht entlassen hat. Das muss man auch nochmal ganz wichtig sagen. H&M plant, Stellen abzubauen. Es ist eine Zahl von, glaube ich, 800 Stellen, die irgendwie entlassen werden sollen. H&M hat noch niemanden rausgeschmissen. H&M hat quasi wie so ein Freiwilligenprogramm, wo sie Leuten Abfindungen zahlen wollen, damit niemand gekündigt wird, damit niemand rausgeschmissen wird. Das ist jetzt auch kein Charity-Moment, so. Das weiß ich auch, aber es ist noch niemand rausgeflogen. Dieses Programm, es wirkt gerade so, als würde das sich eher an Leute richten, die halt samstags und abends nicht arbeiten können, was eher Menschen mit Kindern sind, was bei H&M wie in vielen Bereichen eher Menschen sind, die weiblich sind, die auf ihre Kinder aufpassen oder als weiblich gelesen werden. Und das ist natürlich höchst problematisch.
Mhm.
Trotzdem, ich habe schon oft mit PersonalerInnen gesprochen und die sagen mir klipp und klar, wir stellen hier keine Leute ein, oft keine Frauen ab einem gewissen Alter, weil sie Kinder bekommen könnten. Also mein großes Ding ist, wir leben in einem verfickten System, was unfassbar patriarchal ist. Deswegen ist es immer noch scheiße, wenn H&M auch so etwas plant oder macht. Aber ich kann nicht meine ganze Wut auf diese Scheiße, auf dieses eine Unternehmen quasi packen, denn da ist auch die Politik gefragt. Es kann nicht sein, dass einige bei H&M, also es sind ja auch nicht alle MitarbeiterInnen, ne? Es gibt ja auch bei H&M zu 100% Leute, die sagen, verdammte Scheiße, das darf doch nicht passieren. Und dann gibt's aber in gewissen Etagen, wo Leute wieder was zu melden haben, einfach Leute, die so etwas vorhaben könnten. Und das macht mich natürlich auch wütend, aber jetzt irgendwie mit Boykott von H&M zu kommen, da bin ich raus. Denn Leute, es gibt auch Leute, also auch Menschen, die prekär leben, die sich gar keine andere Sachen leisten können als bei H&M. Und ich glaube auch, dass die MitarbeiterInnen eigentlich nicht wollen, dass da keiner mehr reinrennt. Die möchten einfach vernünftig bezahlt werden, wie wir alle. Die möchten einfach Familien, wenn sie eine Familie haben, familiengerechte und familienfreundliche Arbeitssituationen haben, wie wir alle. Und das ist eine Aufgabe, die kann nicht bei Konzernen liegen. Denn wenn die nur bei den Konzernen liegt, dann bauen die halt Scheiße. Deswegen diese Aufgabe obliegt in meinen Augen der Politik und du möchtest jetzt was sagen und da möchte ich aber auch noch ganz kurz sagen, dass auch ich einfach eine sehr spezielle Beziehung mit H&M habe, die auch wieder erklärt, aus meiner Perspektive rauf, warum ich da auch vielleicht etwas verteidige, was ich gar nicht verteidigen müsste. Aber ich würde jetzt gerne dir erstmal meine kleine Zuckerschnute den Ball mal rüberschmeißen.
Ja, ich wollte dich nämlich in dem Zusammenhang fragen, wie
was
du
ist
denn,
eigentlich mit dir los, Tarik?
Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Wie du denn dazu stehst, dass H&M als Konzern diese durchaus streitbaren Entscheidungen ja noch nicht getroffen hat, aber zumindest diskutiert und mit den Mitarbeiterinnen bespricht. Wie stehst du also dazu, dass es auf der einen Seite diese Maßnahmen geben könnte und der Konzern aber gleichzeitig ja oft so sehr feministische Aussagen trifft und dann irgendwie so Women Empowerment betreibt und Girl Power betreibt und so und auch propagiert und so. Wie stehst du denn dazu? Weil das ist ja immer so die Frage, wäscht man sich dann in dem Augenblick vielleicht frei, auch von dieser Verantwortung, weil man sagt, ja, wir tun ja aber schon so viel.
Also ich kann das ganz klar trennen und ich gehe auch mit diesen Widersprüchen anders um. Denn das eine ist ein Unternehmen, ein Konzern mit problematischem Verhalten, wie alle Konzerne, wie unsere ganze fucking Gesellschaft, wie aber auch ich selber.
Ja.
Ich bin selber so krass problematisch, wenn ich mir Fehler nicht mehr verzeihe, ja, dann kann ich einpacken.
Dann kommen
Leute.
Wir alle nicht
so,
weit.
Dann
ja.
ist vorbei.
Ja.
Gute Nacht.
Ja.
Das ist die eine Sache. Und dann sehe ich Kampagnen, die einen PR-Output haben. Das trenne ich. Das heißt, H&M kann für mich tolle Kampagnen machen, weil da kreative Menschen auch sitzen, die auf kreative Ideen kommen, um ihre Marke zu stärken. Das machen die, wie gesagt, nicht for Charity, sondern das machen die, um dann wieder dem Konzern ordentlich Kohle reinzumachen, damit der im besten Falle das Geld, was viele Konzerne nicht tun, auch fair verteilen. So, deswegen kann ich vollkommen sagen, ja, wenn ich eine Kampagne bei H&M sehe, wo es Feminist-Shirts gibt, dann schreie ich Hurra. Denn wenn ich daran denke, dass irgendein junger Mensch, der oder die Billie Eilish feiert zum Beispiel, der oder die irgendwo auf dem Dorf wohnt, wenn der oder die mit Billie Eilish Feminismus verbindet, endlich mal ein geiles Role Model und dann nach H&M geht, weil für 10 Euro einfach nicht mehr Taschengeld drin ist und sich dann dieses Shirt kauft, dann würde ich sagen, High Five. H&M hat PR-mäßig, Marketing-mäßig alles richtig gemacht. Dann blende ich aber natürlich nicht aus, dass ich mir wünschen würde, dass dieses T-Shirt auch fair produziert wird. Natürlich will ich das auch, aber meine ganze Modegeschichte hat früher mit H&M gestartet. Wir sind nach Essen gefahren, weil bei uns in dem kleinen Kaff, wo ich herkomme, da gab es kein Divided. Und wir sind dann immer voller Vorfreude am Wochenende nach H&M gefahren, Divided, haben uns da eingepackt mit modischen Sachen, die wir uns leisten konnten, denn wir hatten auch für andere Sachen gar kein Geld. Und ich hatte Jacken, die waren krass modisch, ich wurde angeguckt, Leute fanden das ein bisschen crazy. Und alles, was ich heute an meinem Modeverständnis habe, ist mit dieser Marke passiert. Damals hatte ich noch keinen Blick für die NäherInnen, damals hatte ich noch nicht das große Ganze im Blick. Aber das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, weil ich es damals noch nicht gesehen habe oder vielleicht auch nicht sehen wollte. Ich bin ein riesen Fan von den H&M DesignerInnen-Kollektion. Das ist für mich auch Progressivität damals gewesen, zu sagen, wir machen hier die Designermode, die sich vielleicht immer noch nicht alle leisten können, aber eine Jacke bei Kenzo kostet bei uns ein bisschen weniger als die Kenzo-Jacke. Ich bin gestorben, als die Kenzo-Nummer rauskam, als die Versace-Kollektion gab. Ich war so heiligsblechlich, kann mir für 50 Euro etwas kaufen, was ich niemals bekommen kann. Das heißt, das sind für mich Kampagnen, die ich stark finde und die ich feiere. Und das kann ich, weil ich weiß, dass das kluge Menschen bei H&M machen. Aber damit gucke ich nicht weg, wenn der Konzern intern Fehler macht, über die wir reden müssen.
Ja, ja. Ich glaube, du und ich stören uns auch oft an diesem klassistischen Moment, der oft in der Diskussion mitschwingt, wenn es darum geht, so Fast Fashion Industry zu bashen, weil tatsächlich nicht jeder sich in dem Maße nachhaltige Mode leisten kann. So, das schwingt natürlich immer so ein bisschen mit und ich glaube, dieses Verständnis muss man haben und trotzdem müssen wir auf das große Ganze gucken. Ich bin voll bei dir, wenn man sagt, dass eine gesellschaftliche Verantwortung einnehmen und der auch irgendwie zumindest im Messaging gerecht zu werden, muss nicht unbedingt sich ausschließen mit Profitabilität. So, das sind so zwei Konzepte, die durchaus zusammengehen können. So, vor allen Dingen, wenn man immer wieder sich in Erinnerung ruft, dass Konzerne tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung haben, aber sie haben, anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel, keinen Bildungsauftrag. Rant a Hadi.
Rant me up, rant a Hadi.
Der WDR hat
als
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die wir alle mit unseren Gebühren finanzieren, einen Bildungsauftrag und auch eine gewisse Verantwortung all seinen ZuschauerInnen und HörerInnen und so weiter und so fort gegenüber. Dieser Verantwortung ist der Sender aber am Freitag überhaupt nicht gerecht geworden. Ich möchte ganz kurz ein bisschen Kontext geben. Am Freitagabend ist eine Sendung gelaufen, die hört auf den Namen Die letzte Instanz. In dieser Sendung gibt es so vier prominente Menschen, die ganz provokativ und provokant formulierte Fragen diskutieren. In der letzten Ausgabe war auch die Frage dabei, war es dringend nötig, dass die Lebensmittelhersteller die Z-Soße umbenennen? Das ist als Frage formuliert worden, was ich schon mal überhaupt nicht richtig finde, diese Frage zu diskutieren, zumindest in diesem Framing. Ich finde es noch viel unangebrachter, diese Frage zu formulieren, wenn man sich dann anschaut, wer diese vier prominenten Menschen waren, die diese Frage diskutieren sollten. Es waren nämlich vier weiße Menschen, die also ihre Meinung kundtun sollten zu einem Thema, bei dem ihre Meinung absolut irrelevant ist, weil sie davon ja nicht betroffen sind und entsprechend auch keine Ahnung haben. Jetzt ist es nicht immer so, dass man von Themen, von denen man nicht betroffen ist, auch automatisch keine Ahnung hat. Aber in dem Fall war es einfach 100% so. Also diese vier Menschen geben also ihre Meinung ab und reproduzieren in den 15 Minuten, die auf diese Stellung der Frage folgen, nicht nur rassistische Sprache, indem sie immer und immer wieder das Z-Wort aussprechen, das N-Wort aussprechen, sondern insgesamt auch schlicht und ergreifend rassistisches Gedankengut, indem sie sich über Antiziganismus lustig machen und Betroffene als wehleidig darstellen und auch vor allen Dingen so nach dem Motto, ihr dramatisiert das ja alles. Das ist also passiert.
Wow.
Und
ich sag einfach nur wow.
Ja. Hier kommt mein Rant dazu. 60 Sekunden. Ich habe es ja schon anklingen lassen. Ich verstehe nicht, warum diese Frage so formuliert zur Diskussion gestellt wird. Weil sie einfach so einlädt, plötzlich da alle möglichen rassistischen Bilder zu reproduzieren, was die Beteiligten ja dann auch munter gemacht haben. Und diese Frage sollte keine Frage sein. Ist es okay, dass die Hersteller das rausgenommen haben? Ja, Punkt. Ende der Diskussion. Warum? Weil Betroffene seit Jahrzehnten sagen, dass sie dieses Wort nicht mehr hören möchten, geschweige denn ihm beim Lebensmitteleinkaufen begegnen möchten. Das ist das eine. Dann, warum befragt man die Tochter von Hausmeister Krause und dem Typen von Big Brother zu solchen Themen? Warum? Wie kommt man überhaupt dazu, das von diesem Panel diskutieren zu lassen? Und warum ist die Redaktion da nicht eingesprungen? Warum? Warum haben die sich das nicht angeguckt und beim ersten Mal schon gedacht, oh, schwierig, sondern im Gegenteil, sie haben es dann nochmal ausgestrahlt. Warum?
Warum?
Ich war so sauer.
Hadi.
Ich war so sauer. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen finde ich ja geil, dass ich nach wahnsinnig viel Diskussion und Debatte, interner Debatte mit mir selber, mich dazu durchgerungen habe, diese 20 Minuten zu schauen und du mir gestern so sagst, nö, habe ich nicht geguckt.
Ja.
Scheißegal, habe ich nicht geguckt.
Ich habe mir wirklich gesagt,
warum habe ich das nicht auch gemacht?
Ja, so. Ja, Hadi, ich meine, ich rede zwar auch viel Unsinn, aber ein paar Sachen, die ich hier auch bei Tratsch und Tacheles sage, meine ich wirklich so, wie ich es sage.
Ja.
Ich bin bei diesem ganzen Scheiß, den die da irgendwie Meinung nennen, wo die einfach diskriminierende Bullshit-Scheiße, ist nämlich die Steigerung von Scheiße, Bullshit-Scheiße, ja, einfach nur am Labern sind und das mit einer
Überzeugung.
Mit einer Überzeugung und mit einer Frechheit und mit einer Gewalt auch.
Ja.
Ich kann mich dieser Gewalt nicht mehr hingeben, denn es macht mich krank, es macht mich wütend und ich möchte, wenn diese Menschen sprechen, nichts mehr fühlen.
Ja.
Nicht, weil ich ein Roboter bin und weil ich die Augen vor etwas verschließe, was da ist, denn ich kann die Augen nicht verschließen, denn ich bin Betroffener. Das heißt, dieses Privileg, so eine Scheiße labern zu können, so eine Bullshit-Scheiße, habe ich nicht.
Mhm.
Aber ich habe mittlerweile das Privileg, sagen zu können, ich lasse euch nicht mehr rein. Ja. Denn es ist ein Loop. Es ist ein Loop. Beim letzten Mal haben wir über diesen Tagesspiegel-Geschichte gesprochen. Ja. Dann kommt das. Was kommt denn als nächstes? Hört mal irgendjemand den ganzen Schwarzen und POC-Leuten zu, die ihr noch vor ein paar Wochen so geheiratet habt oder vor ein paar Monaten? Sag mal, hört damit auf. Und weißt du, was mich auch nervt, Hadi? Jetzt bin ich am Ranten.
Ich merke schon.
Dass jetzt die ganze Zeit schon wieder auf Instagram mich Leute taggen und sagen, ich hätte da doch hingehen können. Am Arsch gehe ich dahin. Ich rede doch nicht über das Z-Wort beim Öffentlich-Rechtlichen mit so welchen, ich sag das mal, mit den Kartoffeln. Ja. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht beim Bäcker, das mache ich nicht in meinem Freundinnenkreis, das mache ich noch nicht mal beim BDR. Und deswegen, Leute, hört mir zu. Ich freue mich, wenn ihr schwarze Menschen und POCs highlightet. Aber highlightet sie für das, was sie machen, für ihre Kunst, für ihren Swag. Wer hat verdammt nochmal Joko und Klaas zum Beispiel getaggt? Mhm. Das ist deren Aufgabe, sich mal da um ihre KollegInnen zu kümmern. Mhm. Taggt weiße Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, die jetzt mal die Scheiße aufräumen, denn ich räume nicht mehr auf.
Ich bin komplett bei dir, weil das sind auch genau meine Emotionen gewesen. Diese Taggerei, ich bin natürlich auch am Freitagabend, als das gesendet wurde, plötzlich in diesen ganzen Sachen getaggt worden und hab da so drauf geguckt und war so, irgendwas passiert hier, ich weiß nicht, ob ich mich damit auseinandersetzen möchte. Frage, Antwort ist, am Freitagabend wollte ich das nicht, weil da hatte eine meiner besten Freundinnen Geburtstag und ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen. Am nächsten Morgen merke ich aber so, wie das Thema um mich herum immer größer wird, ich so ein paar Sprachnachrichten auch bekomme von Freundinnen, KollegInnen und so weiter und so fort. Und dann denke ich irgendwann am Nachmittag, okay, dann setze ich mich jetzt mal damit auseinander. Hab's gemacht, war stinkesauer und auch wirklich schlecht gelaunt. Ich sage dir aber, warum mich das trotzdem berührt in dem Setting und warum ich trotzdem das Bedürfnis habe, was zu sagen. Und zwar, weil ich natürlich nicht nur den Mund aufmachen möchte, wenn es mich ganz direkt betrifft, aber in dem Augenblick eben schon und deshalb vielleicht noch mal mehr das Bedürfnis verspüre, da mich zu positionieren. Also Alltagsrassismus passiert überall, so, ja? Das aber ist in einer Redaktion passiert, in der auch du und ich hätten sitzen können, so, ja? Das sind Menschen, denen auch du und ich bei der Arbeit begegnen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, viele Leute sind sich nicht dessen bewusst, wie viele Kämpfe man auch in so einer ganzen weißen Redaktion oft führt und kämpft, um Positionen irgendwie auch vielleicht abzumildern, die da einfach vorhanden sind. Und es geht oft wirklich auf unseren Rücken, warum manche von uns dann auch schlicht und ergreifend irgendwie müde sind, so, ja. Weil es uns nicht nur in der Arbeit, sondern auch bei der Arbeit betrifft, so, ja. Und das hat mich so gestört daran. Mich hat nicht am meisten gestört, nicht, dass da vier Menschen saßen, die irgendwie ihre beschissene Meinung kundgetan haben, sondern dass da hinter einer Redaktion stand, der dabei nichts aufgefallen ist. Nichts aufgefallen ist, die nicht nur gesagt hat, ja, das senden wir so, sondern die das halt 8 Wochen liegen lassen.
Ja.
Und das dann 2 Tage nach dem Holocaust-Gedenktag nochmal rausgeholt hat. Und am Holocaust-Gedenktag gedenken wir nicht nur der ermordeten Juden, sondern auch der 500.000 ermordeten Sinti und Roma.
Ja.
Und die das also 2 Tage später wieder rausholt und so unreflektiert sendet. Und du denkst dir, was passiert da? Und dann imaginiere ich mich immer in diese Redaktion hinein und überlege mir, wie wäre ich denn mit dieser Situation umgegangen? Hätte ich den Mund aufgemacht? Hätte ich, um welchen Preis hätte ich dafür bezahlt? Ne? Also dann nämlich, dass dich die Kollegen dumm angucken. Dann, dass du dich in diese Diskussion verwickelt siehst und denkst so, oh, habe ich überhaupt die Nerven, das mit denen allen zu diskutieren? Dass du dann aber auch immer diejenige bist, die alles so dramatisiert und das bist du, dann bist du so schwierig und so weiter und so fort und am Ende wird die Sendung doch gesendet und du denkst dir, ja, warum habe ich das denn hier alles gemacht? Ich glaube, deswegen hat mich das auch nochmal so getroffen und weil natürlich auch das Menschen sind, die Meinungsmacher sind.
Ja.
So. Ja, also der Journalismus, das habe ich gestern in so einem Clubhouse-Talk, in dem war ich dann nämlich auch gestern dazu.
Du im Clubhouse, ne?
Ich war dann im Clubhouse-Talk dazu gestern.
Heißt eigentlich Club oder Clubhouse?
Clubhouse ist ja ein amerikanischer.
Und Club kann man nicht sagen.
Du
Clubhouse.
Du sagst ja auch Micro Huawei, aber das
du bist so gemein.
The Crown und Mickey Rourke.
Oh Gott, jetzt hau ich schon gegen das Mikro, weil also du mich hier schon
auch,
wieder schämst.
Du kannst auch
du
Clubhouse.
Machst dich nur fertig.
Aber nur aus Liebe, weil ich das so süß finde, wie du das sagst, Tarek. Ich finde wirklich, da wird mir ganz warm ums Herz. Aber egal.
Also, aber du drückst halt eine kleine Wunde bei mir.
Ja, das machst du dauernd bei
in
mir.
In meine Perfektion drückst du das eine kleine Ding.
Du bist perfekt und du weißt, dass dieser kleine Marke den Rest deiner Perfektion nur noch,
ich würd's gerne
nur
weg,
noch leid
wegbotoxen. Aber erzähl mal bitte weiter. Oh
also,
Gott, das Mikro kommt mir immer so nah.
fühlt sich davon belästigt.
Ich fühle mich wirklich belästigt von diesem
Mikro. Der Gesichtsausdruck eben war so. Gestern hat das jemand in so einem Clubhouse-Talk dazu auch gesagt. Medien und Journalisten sind auf eine bestimmte Art und Weise auch die vierte Macht im Staat. Und man muss sich da dieser Verantwortung auch bewusst sein. So, ja. Und da über 20 Minuten einfach komplett unkommentiert diese Dinge in die Welt hineinzusenden, das fand ich wahnsinnig schwierig, hat mich wirklich auch ein bisschen traurig gemacht, weil ich dachte, selbst wenn man das nicht als wirklich explizit rassistisch identifizieren kann, was da passiert ist, muss einem doch irgendwie zumindest unwohl sein. Weißt du, wenn wir über Rassismus reden, dann sagen ja auch voll viele oft immer so, oh, ich hatte da so ein bisschen Bauchschmerzen oder irgendwie ein ungutes Gefühl. I'm like, guess why? Weißt du? Aber dass das offensichtlich zumindest nach dem, was nach außen gedrungen ist, nachzuurteilen, überhaupt nicht der Fall war, das hat mich wirklich, wirklich bestürzt.
Ja, das verstehe ich voll, liebe Hadi. Du hast es gerade angesprochen, und zwar die vierte Macht.
Mhm.
Und jetzt geht's um die fünfte Macht. Tareks Sternstunde. Nämlich die Sterne und das Universum. Hadi, pass auf. Ich habe mir überlegt, du bekommst heute mal kein Horoskop.
Nicht?
Nee. Ich sage nur eine Sache, es werden neue Dinge bei dir in deinem Leben passieren und du kannst auf alte Dinge aufbauen. So, aber mehr verrate ich dir nicht.
Okay.
So, das ist es so, denn natürlich habe ich auch geschaut für dich, aber ich kann nicht mehr, Hadi. Ich kann einfach nicht mehr. Aber ich habe auch geschaut, wir gucken mal, denn es ging ja gerade um den WDR.
Ja.
Mal gucken, was ist eigentlich der WDR für ein Sternzeichen?
Ja.
Der WDR ist Steinbock, genauso wie Jesus, den hatten wir auch schon mal dran, aber auch wie Michelle Obama oder Simone de Beauvoir.
Okay.
Also man könnte sagen, eine Reihe von erfolgreichen
Persönlichkeiten,
auch progressiven,
auch
mal, ja, so Persönlichkeiten. Aber dann habe ich gesehen, der WDR, wo hapert's denn? Ja klar, der WDR ist ein klassischer Boomer, der hat nämlich am 01.01.56 Geburtstag. So,
ja.
Und mit den Boomers, ne, ich will hier kein Altersshaming machen, ne, denn ich habe ja Liebe für alle Menschen auf dieser Welt, aber die Boomers, die sind halt mal, und das ist der WDR. Der WDR ist einfach ein Boomer, wie er Boomer nur sein kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, was schreibt denn die für Steinbock im Horoskop? Dank einer Planetenhäufung im Haus der Öffentlichkeit wird man auf sie aufmerksam.
Nein, wie geil.
Gleichzeitig können sich neue Freundschaften entwickeln. Naja, eine günstige Phase, um einer Gruppe beizutreten und für die Teambildung. Und da habe ich mir gedacht, okay, da gehe ich nochmal rein. Ich habe mir gedacht, Tarek, da machst du nochmal so eine kleine, das musst du nochmal anders, da musst du nochmal in die Stelle nochmal ganz genau gucken. Und dann habe ich das herausbekommen. Hadi, pass auf, das WDR-Horoskop. Dank einer Planetenanhäufung im Haus der Gülle wird man auf sie aufmerksam. Gleichzeitig können sie neue Freundschaften mit der AfD entwickeln. Eine günstige Phase um der Gruppe, ich bin weiß, unreflektiert und möchte gern an meinem Z-Schnitzel und meinem M-Kopf ersticken. Willkommen im Team der Vollidioten und viel Spaß dabei, wenn ihr gemeinsam aus Scheiße Scheiße macht. Denn mit eurer Scheiße hab ich nichts mehr zu tun, denn ich mach aus Gold Diamanten.
So, was mal gesagt werden musste im Zusammenhang mit dem Horoskop.
Dank der Sterne.
Ach toll, ja, super schön. Hoffe, der WDR hat das jetzt gehört.
Wahrscheinlich schon, denn nicht nur Wetmore und alle anderen H&M und der WDR, ich meine, die hören doch alle zu, die ganzen Leute.
Oh, wow.
Die
ja.
hören alle zu. Selbst unsere Schöpferin Whitney Houston in den Sternen lauscht Tratsch und Tacheles. Und ich würde mal sagen, lieber Hadi, that's it.
Also, das war Tratsch und Tacheles. Liked uns, abonniert uns.
Ja, abonniert uns.
Und hinterlasst uns eine Bewertung und geht mit uns in den Austausch. Wir mögen das wirklich sehr gerne hören. Eure Gedanken sind in den meisten Fällen wirklich absolut toll. Deshalb teilt sie mit uns und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss, ciao.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl.
Redaktion Hadnet Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.